Ja, in den letzten Wochen ging es turbulent zu, auch in den sozialen Medien. Immer war das große Thema die Wärmewende.
Sagt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen. Wenn Deutschland beim Klimaschutz nicht versagen will, dann muss es beim Umstieg auf das klimafreundliche Heizen jetzt abrupt und schnell gehen. Klappt das mit der Ampelregierung?
Und damit herzlich willkommen zum Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der TAZ. Wir besprechen hier wie jede Woche die drei wichtigsten Klimanachrichten der vergangenen Tage. Ich bin Verena Kern von Klimareporter und ich spreche heute mit meiner Kollegin Susanne Schwarz von der TAZ. Hey Susanne.
Hallo Verena. Ja, wir sprechen heute wieder über drei Themen und zwar darüber, wie wir in Zukunft heizen, über einen offenen Brief, in dem PolitikerInnen aus fast allen Parteien Bundeskanzler Olaf Scholz zu mehr Klimaschutz auffordern. Ja, und dann geht es noch darum, ob die Trendwende bei der klimafreundlichen Ernährung endlich da ist. Denn der Fleischkonsum ist auf einem Tiefstand.
Ja, kommen wir mal zu unserem ersten Thema, die Wärmewende. Robert Habeck hat es ja gesagt am Anfang. Die Frage, wie heizen wir in Zukunft klimafreundlich? Also die Bundesregierung will da einen Missstand beseitigen, der schon seit langer, langer Zeit besteht, nämlich dass wir hier in Deutschland fast ausschließlich noch fossil heizen, nämlich zu deutlich mehr als 80%. Ja, dabei wollen wir ja schon in knapp 25 Jahren klimaneutral sein, nämlich 2045. Das heißt also, von diesen mehr als 80% müssen wir dann in sehr kurzer Zeit auf Null runter. Und dafür will also die Ampelregierung das Gebäudeenergiegesetz reformieren. Gebäudeenergiegesetz, das gibt es jetzt schon seit 2020. Also die letzte Merkel-Regierung hat es noch beschlossen. Und da stand auch schon was drinne zur neuen Heizung, aber da ging es nur um Öl- und Kohleheizungen. Und die sollten ab dem 01.01.2026 unter bestimmten Bedingungen nicht mehr eingebaut werden dürfen. Und die Reform, die die Ampel jetzt da anpacken will, und ich finde, das muss man der Ampel auch zugutehalten, dass sie das schon in ihrer ersten Legislaturperiode gleich anpacken. Also diese Reform, die sieht eine Verschärfung vor und um es nochmal in Kurzform zu sagen, ab 2024, also schon nächstes Jahr, sollen keine neuen Gas- und Ölheizungen mehr eingebaut werden dürfen. Also die Gasheizungen kommen jetzt noch oben drauf. Stattdessen soll also erneuerbar geheizt werden, vor allem mit Wärmepumpen, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, Solarthermie, Holz, Pellets und ähnliches. Aber nicht gleich verpflichtend zu 100% erneuerbar, sondern 65%. Dann könnte man also eine Gasheizung mit einer Wärmepumpe kombinieren. Ja, also das Gesetz ist noch in der Entwurfsphase. Die zuständigen Ministerien haben das geschrieben, das Wirtschaftsministerium von Herrn Habeck und das Bauministerium von Clara Geiwitz von der SPD. Und, naja, wenn alles gut läuft, will das Kabinett diesen Gesetzentwurf noch in diesem Monat beschließen. Um es nochmal zu sagen, es geht um die neuen Heizungen, also wie es auch vorher schon gewesen ist. Niemand muss eine funktionierende Heizung zu Silvester dann abschalten oder rausreißen. Und es ist auch vieles abgeschwächt worden, was ursprünglich geplant gewesen ist, mit Ausnahmen und Übergangsfristen und so weiter. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber trotzdem, das ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema und die heftigen Diskussionen in den letzten Wochen und Tagen haben das ja auch gezeigt. Viele Leute machen sich Sorgen. Ich verstehe das sehr gut, ich mache mir auch Sorgen. Ich bin Mieterin, ich wohne in einem Altbau, wie es wie in Berlin ja sehr oft gibt. Und bei uns ist es so, dass jede Mietpartei hat ihre eigene Heizung. Bis vor kurzem war das alles noch Kohleöfen und die sind dann peu à peu ausgetauscht worden gegen Gasetagenheizungen. Und ich frage mich jetzt schon, was passiert, wenn bei einer Partei diese Gasetagenheizung kaputt geht. Ja, was will man dann machen? Man kann ja nicht irgendwo dann irgendwo eine Wärmepumpe in den Vorgarten stellen oder so. Also, und ich als Mieterin habe ja sowieso gar keinen Einfluss darauf, was der Vermieter dann machen wird. Also ich denke, das sind noch Diskussionen, die in den nächsten Jahren uns noch sehr beschäftigen werden.
Ja, das ist ja auch einer der Punkte, die noch nicht geklärt sind, wie so vieles, also gerade was diese soziale Komponente anbelangt, denn also natürlich haben viele Menschen Angst. Ich auch, ich bin ja da in einer ähnlichen Lage wie du als Mieterin. Und das ist ja im Prinzip genau das, was die Klimamenschen, sag ich jetzt mal, immer meinen, wenn sie sagen, wenn wir mit dem Klimaschutz warten, dann muss er irgendwann disruptiv sein, ne? Was man eigentlich vermeiden will. Ja, und es gibt jetzt auch diese Kritik, das sei übertrieben, was die Ampel da plant. Also zum Beispiel der CSU-Generalsekretär, der beklagt sich über Klimaschutz mit der Brechstange. Und da muss man sagen, so ganz von der Hand zu weisen ist es nicht, ne? Also es muss jetzt natürlich alles sehr schnell gehen. Die Regeln greifen schon in ein paar Monaten.
Ja.
Ja, auf der anderen Seite, der Gebäudesektor hat 2022 schon wieder seine Klimaziele gerissen. Logisch, es gibt eben nur oder fast nur fossile Heizungen. Und 2045 ist auch nicht mehr so weit weg. Heizungen können ja durchaus irgendwie so 20, 30 Jahre alt werden. In 20, 30 Jahren dürfen die dann aber eigentlich nicht mehr fossil sein, denn wir wollen ja klimaneutral sein oder müssen klimaneutral sein. Und dann ist Option A, wir legen dann ganz viele Heizungen verfrüht still. Das ist teuer und verschwenderisch und führt auch bis 2045 zu vielen Emissionen. Oder eben Option B, wir hören auf, fossile Heizungen einzubauen und das muss man eben irgendwann anfangen. Ja, und Stichwort Brechstange, das geht jetzt natürlich sehr schnell und viele Menschen sind nicht darauf vorbereitet, auch finanziell. Aber man muss sagen, das haben einfach frühere Regierungen verschleppt, also nämlich alle Merkel-Kabinette. Man hätte ganz entspannt vor 10 Jahren ankündigen können, hey, 2024 ist mit fossilen Heizungen übrigens Schluss. Dann hätten Menschen sparen können und sich darauf vorbereiten können. Jetzt geht halt nur noch Brechstange. Und das zeigt auch der Heizungsabsatz 2022, dass sich dieses Problem nicht von alleine löst. Also die Gasheizung ist immer noch die am meisten nachgefragte Heizungsart gewesen. Trotz Klimakrise, trotz explodierender Gaspreise, trotz Krieg in der Ukraine. Ja, also Wärmepumpen haben zwar auch extrem zugelegt, das muss man dazu sagen, also da geht's voran, aber es ist einfach kein Selbstläufer.
Ja, aber ich glaube, vor 10 Jahren ist das Problembewusstsein einfach noch nicht da gewesen. Das jetzt nun mal so in Klammern gesagt. Es gibt auch andere Kritik, ne? Die erste Kritik, dass der Ausbau der kommunalen Fernwärmenetze wird von der Ampel nicht im gleichen Tempo angegangen. Auch sowas, was eigentlich schon vor 20 Jahren hätte gemacht werden müssen und was jetzt fehlt. Diese Kritik halte ich für sehr berechtigt. Und zweiter Kritikpunkt, das, was die Ampel da plant, was vielen jetzt so wahnsinnig radikal und schrecklich vorkommt, reicht trotzdem nicht fürs Klima. Und auch da ist was dran. Es gibt nämlich viele Ausnahmen. Also viele Ausnahmen sind reingeschrieben worden und mussten reingeschrieben werden, auch weil die Kritik so heftig war. Also beispielsweise, wenn Heizungen kaputt gehen und ausgetauscht werden müssen, kann aber trotzdem erstmal wieder eine Gasheizung rein, wenn nichts anderes zur Verfügung steht. Und dann hat man noch 3 Jahre Frist, bis diese 65% Erneuerbare erreicht sein müssen. Ausnahmen gibt es auch für HausbesitzerInnen, die über 80 sind, also außer wenn sie neu bauen würden. Und außerdem als erneuerbar gelten unter Umständen auch Gasheizungen, die sogenannte grüne Gase nutzen. Das ist sehr umstritten, also Biogas auf Pflanzenbasis. Wenn es da eine ganz starke Nutzung geben würde, dann müsste man riesige Anbauflächen haben. Und das geht natürlich auf Kosten der Ernährung und der wilden Natur. Das will man ja eigentlich auch nicht. Und Wasserstoff, auch ein ganz schwieriges Thema, dass auch Wasserstoff potenziell verwendet werden soll zum Heizen. Also hier H2 Ready, na, wie es so heißt. Und es geht eigentlich überhaupt gar nicht. Also das Heizen mit reinem Wasserstoff, das, ob das in Zukunft eine Rolle spielen wird, ist völlig ungewiss, weil die Effizienz ist einfach zu schlecht. Und weil Wasserstoff sowieso auch knapp sein wird und man den in anderen Bereichen braucht, wo das viel effizienter ist.
Ja, ich glaube, das ist ja das Entscheidende, ne? Dass es im Bereich Wärme, im Bereich Heizen einfach effizientere und günstigere Lösungen gibt. Und es kommt jetzt so ein bisschen darauf an, dass hoffentlich ganz viele HausbesitzerInnen diese Optionen eben nicht nutzen, obwohl sie theoretisch erlaubt sind. Die sind da nur drin, weil die FDP halt Technologieoffenheit auch für teuren Blödsinn will, ne? Um das mal so zu sagen. Und teuer wird es natürlich auch so, also auch wenn man nicht die angeblich grünen Gase nutzt. Genau, das haben die Ministerien für diesen Gesetzesentwurf auch durchgerechnet. Und in Einfamilienhäusern ist die Luft-Wasser-Wärmepumpe die wirtschaftlichste Erfüllungsoption. So heißt, so steht das in dem Gesetz, ne? Das ist der Wortlaut. Das heißt, das ist die billigste Art, das Gesetz einzuhalten. Es gibt ja verschiedene Wärmepumpen. Für manche muss zum Beispiel auch in den Boden gebohrt werden oder so. Luft-Wasser-Wärmepumpe heißt, da steht sozusagen ein umgekehrter Kühlschrank, also gleiches Prinzip, nur halt andersrum. Das kommt ohne Bohren etc. aus. Und auch da gibt es aber mehr Kosten gegenüber einer Gasheizung, die sich im effizienten Neubau auf gut 11.000 Euro belaufen. Und bei unsanierten Altbauten sind es aber fast 35.000 Euro. Da werden natürlich viele Annahmen gemacht, um diese Berechnung zu erstellen, ne? Also das ist jetzt eher zur Orientierung, so als Größenordnung. Aber das ist natürlich viel, das kann man nicht anders sagen, ne? Die gute Nachricht ist, das rechnet sich mit der Zeit, weil einfach der Betrieb viel billiger ist. Also man muss kein teures Gas kaufen, erst recht bei steigenden CO2-Preisen, ne? Die werden ja höchstwahrscheinlich durch die Decke gehen. Und nach 18 Jahren ist in allen durchgerechneten Szenarien die Investition wieder drin. Und da ist noch nicht mal eingerechnet, dass Wärmepumpen ja noch billiger werden, wenn die jetzt mehr produziert werden. Trotzdem ist es natürlich eine hohe Investition, auf die viele Menschen nicht vorbereitet sind. Und das lässt sich auch in ein paar Monaten natürlich nicht jetzt mal schnell nachholen. Für MieterInnen, das haben wir auch gerade schon gesagt, wird es natürlich tendenziell auch ein Problem. Die haben nicht mal Einfluss darauf, was da bei ihnen eingebaut wird und wie teuer das ist. Sprich, da ist Förderung einfach dringend nötig, würde ich sagen, ne? Da ist sich die Ampel aber mal wieder nicht einig, muss man leider sagen. Also es zeichnet sich wieder einer der mittlerweile ja gewohnheitsmäßigen Streits zwischen FDP und Grünen ab. Denn Robert Habeck hat eigentlich ein großes neues Förderpaket angekündigt. Christian Lindner, also der Bundesfinanzminister, auch, aber der hat gleichzeitig irgendwie die Erwartungen schon wieder gebremst. Ja, hoffentlich geht es bald los, muss man sagen. Denn wir hoffen natürlich, dass sich jetzt nicht noch ganz viele Menschen aus Angst vor zu wenig Förderung zum Beispiel schnell eine neue Gas- oder Ölheizung kaufen, solange das noch erlaubt ist. Wie gesagt, langfristig, jetzt mal unabhängig von den Klimafragen, aber langfristig ist es wahrscheinlich sowieso teurer wegen der steigenden Betriebskosten. Ja, und fürs Klima ist es natürlich auch schlecht, wenn jetzt noch mal ganz viele fossile Heizungen gebaut werden.
Kommen wir zu unserem zweiten Thema. Der offene Brief an Kanzler Scholz, der Klimaappell. Mehrere hundert VertreterInnen aus Politik und Gesellschaft haben am Donnerstag Kanzler Scholz aufgefordert, mehr für Klimaschutz zu tun und auch viel schneller als bislang. Ein zentraler Satz von diesem Appell, je länger wir zögern, desto drastischer sind die Konsequenzen unseres Abwartens. Jetzt zu handeln ist unsere Pflicht. Das passt ja auch sehr gut zu unserem ersten Thema. Das war ja auch ein Beispiel dafür, was passiert, wenn zu lange gewartet wird. Und gleich noch ein zentraler Satz von dem Aufruf: Klima ist kein, in Anführungszeichen, Thema. Klima ist eine parteiübergreifende, staatstragende und historisch beispiellose Aufgabe. Also dieses parteiübergreifend, das ist das ganz Wichtige, da sprechen wir gleich noch drüber. Aber hier steckt auch so indirekt, würde ich sagen, eine Kritik drin an der bisherigen Klimapolitik, die doch sehr von Parteipolitik gekennzeichnet ist. Du hast es ja auch gerade gesagt, mit diesen vielen Streitereien in der Ampel, die dann dazu führen, dass es klimapolitisch nicht so richtig vorangeht.
Genau, also dieses Parteiübergreifende ist der Initiative sehr wichtig. Und lass uns mal kurz gucken, was das für Leute sind, die damit machen. Also angestoßen wurde das von Heinrich Strößenreuter, manchen vielleicht bekannt als Berliner Fahrradaktivist, ohne den es das Berliner Mobilitätsgesetz wahrscheinlich nicht gäbe. Und Heinrich Strößenreuter hat vor ein paar Jahren Schlagzeilen gemacht durch seinen Eintritt in die CDU und die Gründung der Klimaunion, also einem CDU-nahen Verein für Klimaschutz. Aber neben ihm ist von der CDU auch noch Ruprecht Polenz zum Beispiel dabei, früher Bundestagsabgeordneter. Von der SPD Klaus Mindrup, auch ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter. Von der Linken Lorenz Göster-Beutin. Und ich merke, das zieht sich so ein bisschen das Muster durch. Ne? Ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter, früher auch klimapolitischer Sprecher der Linksfraktion. Von den Grünen zum Beispiel Hans-Josef Fell, ist ja einer der Urväter des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und ehemaliger Bundestagsabgeordneter. Das waren jetzt natürlich nur einige Beispiele. Du hast es schon gesagt, da waren mehrere hundert ErstunterzeichnerInnen dabei. Von der AfD übrigens niemand. Ich würde denken, dass das auch eine bewusste Entscheidung war, hoffentlich. Wobei von der AfD sicherlich auch niemand Interesse gehabt hätte. Aber auch nicht so richtig dabei ist die FDP. Nur Eike Weber, das ist der ehemalige Leiter des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme, also auch ein großer Name, der ist FDP-Mitglied und hat auch schon mal für einen Landtag kandidiert, aber ohne Erfolg. Sprich, also der ist eigentlich mehr als gestandener Experte auf dieser Liste als Politiker. Also da gibt es so einen kleinen Riss in dieser Erzählung von der ganz parteiübergreifenden Zusammenarbeit, würde ich sagen.
Ja, aber nur ein kleiner. Ja, vielleicht sollte man auch noch dazu sagen, dass auch eine Menge BürgermeisterInnen mit dabei sind. Also nicht nur ehemalige Bundestagsabgeordnete. Und was man auch noch dazu sagt.
Nee, das stimmt. Das bezog sich jetzt nur auf die Bundesregel. Da hast du recht.
Ja,
das
ist genau. Ja, was man auch noch sagen muss, der Brief richtet sich jetzt nicht nur an Kanzler Scholz, sondern auch an seine MinisterInnen, an die Abgeordneten von Bundestag und EU-Parlament und die Abgeordneten in den Landtagen und auch an VertreterInnen von Unternehmen. Also es ist wirklich so, alle sind angesprochen, also nicht nur die Leute, die unterzeichnet haben, decken ein ganz breites Spektrum ab, sondern auch diejenigen, die da adressiert werden. Und wir haben es noch gar nicht gesagt, es ist ein Aufruf zur gemeinsamen Generationenverantwortung. Unsere Generation, unser Job, so nennen sie das. Und es ist halt der Versuch, einen möglichst breiten Appell aus der gesamten Gesellschaft auf die Beine zu stellen, das Gesamtgesellschaftliche zu betonen, also dass Klimaschutz, Klimapolitik wirklich alle angeht und von allen auch da getragen werden soll. Und hier diese UnterzeichnerInnen, um das auch nochmal zu sagen, das sind wirklich Leute aus allen Bereichen, Wissenschaft, Wirtschaft, Kirchen, Kunst, Kultur, Medizin, NGOs. Was ich noch ganz auffällig fand, sie beschreiben das Problem ähnlich wie die Protestgruppe Letzte Generation. Also auch um nochmal ein Zitat zu nennen, in dem Aufruf heißt es, wir alle gehören zur ersten Generation, die die Folgen der Erderhitzung spürt. Wir sind die Generation, die es so weit hat kommen lassen und wir gehören zur letzten Generation, die aufhalten kann, was uns droht, nämlich der globale Verlust unserer Kontrolle über die menschengemachte Klimakrise. Und auch an einer anderen Stelle nehmen sie die Leute von der letzten Generation auch wieder noch ein bisschen in Schutz, ja, und verteidigen sie und sagen, der Kampf gegen die Klimakatastrophe ist wichtiger und vordringlicher als die Auseinandersetzung über das Klimakleben. Das finde ich schon sehr interessant.
Das stimmt. Weil ansonsten finde ich ja, da stellt sich immer die Frage bei solchen Projekten, also was sagt uns dieser Brief und was bringt er? Dass es in allen Parteien wenigstens eine Handvoll Leute gibt, die Klimaschutz ernst nehmen, das ist ja schon lange so, ne? Also auch in der FDP übrigens, die ja hier, wie gesagt, kaum vertreten ist. Aber das sind eben oft Leute, deren Einfluss in ihrer Partei sich, in Grenzen hält, die Grünen mal ausgenommen. Und es ist ja auch nicht so, als gäbe es da ein Wissensproblem, das dieser Brief löst. Also Olaf Scholz weiß natürlich schon, dass die Klimakrise bedrohlich ist und was man dagegen tun könnte, würde ich mal tippen.
Ja, aber dass alle sich zusammentun und wirklich so ein breites Spektrum da abgedeckt ist von diesem gemeinsamen Appell, das hat es noch nicht gegeben, soweit ich weiß. Und das ist schon ein gutes und wichtiges Signal. Also in letzter Zeit hatte man ja vielleicht das Gefühl oder hat das Gefühl haben können, dass die gesellschaftliche Unterstützung zum Klimaschutz so ein bisschen bröckelt. Siehe der Berliner Klimaentscheid. Und da setzen die schon was dagegen. Das finde ich auch wirklich wichtig und gut. Und natürlich, dann muss man auch die Außenwirkungen sich anschauen. Sie haben auch gleichzeitig eine Online-Petition geschaltet und da kann man auch weiter unterschreiben. Das packen wir mal auch in die Shownotes rein, den Link. Und da sind schon jetzt am Donnerstag Nachmittag, wo wir aufnehmen, schon über 7.000 mit dabei. Und naja, außerdem alle Medien haben berichtet. Also das heißt, das Thema Klimaschutz ist wieder ganz oben in den Schlagzeilen.
Okay, hast mich überzeugt. Wir kommen zum dritten Thema. Und zwar, der Fleischkonsum geht runter. Ist auf einem Tiefstand. Pro Kopf haben wir in Deutschland im vergangenen Jahr im Schnitt 52 Kilo Fleisch gegessen. Das klingt immer noch echt viel, wenn man sich das jetzt mal so als Fleischberg vorstellt. Aber das sind 4 Kilo weniger als im Vorjahr. Also es ist wirklich ein massiver Rückgang. Das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft berechnet den Fleischverzehr seit gut 35 Jahren. Und so wenig wie 2022 war es eben seitdem noch nie. Zum Kontext. Die Landwirtschaft ist eben einer der großen Treiber der Klimakrise. Laut Umweltbundesamt entfallen da gut 7% der deutschen Treibhausgasemissionen drauf. Aber da sind wichtige Angaben noch nicht mit drin. Zum Beispiel die Umwidmung von CO2-bindender Natur, also zum Beispiel Wäldern oder Mooren, in Äcker oder in Stallflächen und Weideflächen. Und rechnet man das mit ein, dann kommt man fast auf das Doppelte. Vor allem kommt dieser Effekt eben durch die Tierhaltung, weil das Tierfutter so viel Anbaufläche braucht, weil Rinder durch ihre Verdauung Methan ausstoßen und so weiter. Also das heißt, auf Fleisch zu verzichten oder zumindest weniger tierische Produkte zu konsumieren, das ist wirklich lohnenswert fürs Klima und nebenbei auch noch gesund. Aber ja, es ist eine von den Sachen, die sich bei der Änderung unseres Lebensstils echt bemerkbar machen.
Also 52 Kilo pro Kopf, das ist schon deutlich weniger, als es jahrelang war. Jahrelang waren es über 60 Kilo pro Kopf und Jahr. Aber 52 Kilo, das heißt eben auch immer noch ungefähr 1 Kilo pro Woche. Und das ist schon ziemlich viel.
Stimmt.
Ja. Was man zu diesen Zahlen noch sagen muss, das sind nur geschätzte Zahlen, weil es wirklich schwierig ist zu berechnen, wie viel Fleisch die Leute denn tatsächlich essen. Also da muss man Umfragen machen, etwa in der nationalen Verzehrsstudie. Und leider ist es so, dass die Leute dazu tendieren, ihren Verzehr zu unterschätzen, also dass sie da weniger angeben, als sie tatsächlich Fleisch essen. Also beispielsweise vor 2 Jahren kam eine Studie zu dem Ergebnis, dass die tatsächlich konsumierte Menge um 70% höher war, als die Leute das angegeben hatten. Und was man auch noch einschränkend sagen muss, es wird eben in Deutschland viel mehr Fleisch produziert als verzehrt. Nämlich da sind es 77 Kilo pro Kopf. Aber das ist auch zurückgegangen. Also auch hier gibt es einen Rückgang. Vor 30 Jahren waren es noch 95 Kilo und auch im letzten Jahr war es ein bisschen mehr als 77 Kilo. Und dieses, was da produziert wird, dass das sich unterscheidet von dem, was verzehrt wird, da ist noch drin das, was in den Export geht, aber auch das Fleisch, was zur Tierfutter verarbeitet wird, aber auch die sogenannten Produktverluste. Also es fallen mehrere hunderttausend Tonnen Fleisch jedes Jahr als sogenannter vermeidbarer Abfall an. Also auf dem Weg bis zur Schlachtung, aber auch bei der Verarbeitung und auch im Einzelhandel.
Ja, aber es ist ja trotzdem ein bemerkenswerter Rückgang, finde ich. Das kann man schon festhalten.
Ja.
Im Detail wurde vor allem weniger Schweinefleisch gegessen und ja, auch bei anderen tierischen Produkten gab es einen leichten Rückgang, zum Beispiel Milch und Butter. Teilweise hat es sicher mit den hohen Preisen zu tun, also mit der Inflation. Das heißt, ein Teil dieses Effekts ist vielleicht auch nicht von Dauer. Mal gucken. Aber das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft, von dem diese Zahlen ja stammen, das sieht schon, Zitat, einen langfristigen Trend zu einem geringeren Fleischverzehr. Genau, du hast es, glaube ich, gerade schon gesagt, ne? Über 60 Kilo waren das jahrelang.
Ja, jahrelang, genau.
Also es geht da schon voran. Laut Landwirtschaftsministerium ist es so, dass mittlerweile 10% der Bevölkerung vegetarisch sind, 2% vegan. Ja, also ein kleines bisschen ist Deutschland in dieser Hinsicht schon klimafreundlicher und gesünder geworden.
Ach, sehr schön, dann können wir recht optimistisch ins Wochenende gehen. Und das war das Klima-Update für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns einfach in eurer Podcast-App und lasst auch gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt einfach eine Mail an klima-update@klimareporter.de.
Danke noch an Elisabeth Kohn und Olaf Petersen, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben.
Danke auch von mir und tschüss, schöne Ostern.
Ciao. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.